wir ein unabhängiges Netz haben, das sachlich, fundiert, kosten-nutzen-orientiert verwaltet wird, dann hätten wir die Möglichkeit, daneben einen blühenden Bahnsektor aufzubauen. Und das würde vor allen Dingen im ersten Angang fast gar nichts kosten, ein paar Verwaltungsakte und wir hätten es.
Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen und heute geht es mal wieder um viele Milliarden Euro Steuergeld. Also Ihre Milliarden, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht konkret um den Staatskonzern Deutsche Bahn, in dessen Vorstand um den Vorstandschef Richard Lutz wirklich Einzigartiges vor sich geht. Unser Thema heute lautet deswegen, warum der Bahnvorstand sich immer wieder um Milliarden verrechnet und die Politik tatenlos zuschaut. Wobei das Wort verrechnet möglicherweise sogar irreführend ist, denn wenn man genau hinschaut, scheinen die milliardenschweren Fehlkalkulationen fast schon System zu haben. Was in diesem riesigen, einzigartigen Staatskonzern vor sich geht, kann unter den deutschen Journalisten wohl niemand besser aufklären als mein Kollege Michael Machatschke. Denn Michael Machatschke recherchiert zu der Deutschen Bahn schon seit rund 3 Jahrzehnten und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute Morgen hier bei uns zu Gast ist. Guten Morgen, Michael.
Ja, guten Morgen, Sven. Schön, dass wir wieder mal gemeinsam vor dem Mikrofon sitzen.
Das freut mich auch. Michael, du hast mit der Deutschen Bahn in diesen 3 Jahrzehnten ja schon wirklich viel erlebt. Jüngst hast du aber ein internes Papier in die Hände gespielt bekommen, das selbst, meine These, für dich als hartgesottenen Bahnbeobachter doch Wundersames bereithielt.
Ja, es handelt sich um die Mittelfristplanung für die nächsten Jahre bis 2027, die ich aus dunklen Quellen einsehen konnte. Es ist ein dickes Papier und rund 300 Seiten. Und man muss sagen, das Papier hat es in sich. Weniger, was den wirklichen Informationsgehalt angeht, sondern wie die Bahn so tickt. Es wimmelt eigentlich von fantastischen Prognosen. Es wird, das lässt sich ja nicht leugnen, eingeräumt, dass die Gegenwart traurig ist, dass die Verschuldung viel zu hoch ist, dass die Gewinnlage nicht ausreicht, um über die Runden zu kommen. Aber in Zukunft wird alles wundersam besser und es wirkt wie eine Märchensammlung, wie dort Superlative in die Zukunft projiziert werden.
Ein Märchen auf fast 300 Seiten. Hast du Beispiele, woran man das so ganz gut illustrieren kann?
Es ist einfach alles sehr positiv gehalten, ohne dass man irgendwie erkennen könnte, welcher Plan dahinter steht oder wie das konkret erreicht werden soll. Ich nenne nur mal den Gewinn. Der war der operative Gewinn, also das sogenannte EBIT ohne Zinsen, ohne Steuern, war ja zuletzt bei minus 1 Milliarde. Das soll jetzt relativ zügig bis 2028 auf 4,2 Milliarden steigen. Wie das möglich sein soll, unklar. Pünktlichkeit zuletzt auf Rekordtief von 64% im Fernverkehr, es war ein Allzeittief, wird angenommen, dass sie sehr schnell wieder nach oben geht und schon 2027 80% erreicht. Auch da fragt man sich, was ist da eigentlich der Hintergrund? Dazu erfährt man nichts. Man hat den Eindruck, die Bahn rettet sich mit kühnen Prognosen irgendwie über die Runden. Hauptsache, auf dem Papier steht, dass alles besser wird.
Und warum genau macht der Bahnvorstand das, wenn man das doch gar nicht so richtig belegen kann?
Naja, eins ist klar, Mittelfristplanungen sind immer ein bisschen optimistisch gehalten, denn natürlich will niemand sein eigenes Scheitern voraussagen und den Aufsichtsräten hinlegen, sondern man will natürlich schon einen Geschäftsplan aufzeigen, der etwas Positives beinhaltet. Allerdings sollte er natürlich so handfest sein, dass man ihn auch nachvollziehen kann und dass er auch bestehen kann vor kritischen Blicken. Und das ist hier eindeutig nicht der Fall. Naja, es geht darum, dass man, ich würde sagen, wirklich die nächsten Jahre irgendwie hinter sich bringt. Und wenn man jetzt tatsächlich sehr nüchtern bilanzieren würde und sagen würde, wir schlittern in die Überschuldung, dann hätte man natürlich sehr viel Ärger am Hals, müsste sich jetzt schon um noch weitere Milliarden des Staates kümmern, die dann die Bahn wieder über die Runden retten, aus der Patsche befreien. Das will man sich alles ersparen. Lieber zieht man die Charts himmelwärts, dann läuft's schon.
Okay, aber es ist natürlich trotzdem unseriös. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit den anderen Unternehmen, normalen Unternehmen, sage ich mal, um die du dich ja auch kümmerst, beispielsweise die Lufthansa, wenn da der Vorstand mit offensichtlich unseriösen oder nicht so richtig gedeckten Zahlen operiert, dann, naja, kurz oder lang, eher auf kurz, verliert er seinen Job.
Das ist richtig. Also in normalen, gängigen, marktüblichen Unternehmen würde so eine Mittelfristplanung sehr wahrscheinlich nicht durchgehen. Es würde heftigen Widerstand geben, angefangen im Aufsichtsrat und dann darüber hinaus in Wellen bis zum Eigentümer, der dann möglicherweise reagieren würde. Ja, hier ist es offenkundig anders. Die Bahn kann sich das erlauben. Es gibt keinen, der wirklich ernsthaft hinschaut. Vielleicht will man auch nicht hinschauen. Und es ist auch so ein Gewöhnungseffekt entstanden. Also dann sind es eben mal Milliarden mehr, Milliarden weniger. Das scheint niemand mehr zu kümmern.
Du hast ja eine große Analyse dazu geschrieben, die verlinken wir auch in den Shownotes. Und da ist mir ein Beispiel als besonders krass untergekommen. Das ist auch hier und da mal angeleuchtet worden in anderen Medien, in der öffentlichen Diskussion. Allerdings so prononciert wie bei dir habe ich es noch nie gesehen. Da geht es um die Sanierung des Schienennetzes insgesamt. Ich sag mal kurz, hab mir das notiert, wie das da vor sich ging. In der Planungsrunde 2022 waren dafür vorgesehen 36,4, glaube ich, Milliarden Euro, also auf jeden Fall so Mitte 30 Milliarden Euro. Schon wenige Wochen später, Anfang 2023, wollte der Vorstandschef Richard Lutz 45 Milliarden Euro mehr, also mehr als das Doppelte. Wie kann das sein? Wie kann man das erklären?
Ja, das ist für mich auch eines der Mysterien schlechthin. In der letzten Planungsrunde, also die Mittelfristplanung wird ja jährlich neu aufgelegt, waren es in der Tat so um die 37 Milliarden Euro, die veranschlagt wurden. Und die haben ja einen Grund dazustehen. Also man hat ja anscheinend eine Berechnung angestellt. Und schon wenige Wochen später tauchte im politischen Diskurs, Bahnchef Richard Lutz ging da so ein bisschen klappern beim Ministerium, die Zahl 80, 81, 83, also eine deutlich höhere Summe auf. Und die wird jetzt auch in der neuen Mittelfristplanung genannt. Also muss man letztlich davon ausgehen, die Controller der Bahn haben, wenn man das zugrunde legt, keinerlei Ahnung, was sie da eigentlich machen. Sie können sich von jetzt auf gleich diametral irren. Es kann sein, dass Summen, die schon gewaltig sind, eben mal verdoppelt werden. Es wirkt wirklich völlig beliebig, was da hinten geschrieben wird. Und man kann nur sagen, so kann man sicherlich nicht sorgfältig mit Staatsgeld umgehen.
Und sag mal, der Vorstandschef Richard Lutz, der war doch sogar mal Finanzvorstand. Also der müsste sich ja mit Zahlen eigentlich auch auskennen, ne?
Müsste er sicherlich. Aber umso mehr hat man ja entweder dieses befremdliche Gefühl, sie können es doch nicht. Oder, was das eine nicht ersetzt, aber vielleicht nochmal ergänzt, sie spielen sehr taktisch. Sie gehen taktisch vor und versuchen immer wieder scheibchenweise mit der Wahrheit ans Licht zu kommen, dass sie eben schlechter dastehen, als sie es bisher dargestellt haben, dass sie noch mehr Geld brauchen und dass sie vielleicht schon mal ein bisschen Geld auf Vorrat brauchen. Und das ist, glaube ich, der Kern der ganzen Materie. Es geht nur noch darum, einigermaßen gut dazustehen und gleichzeitig das Maximum an Staatsgeld abzugreifen.
Gibt es denn auch so faktische Anhaltspunkte, warum man in der Projektplanung immer wieder daneben liegt? Also sind die Projekte nicht gut geplant? Haben die nicht genug gute Leute? Bekommen sie die Baufirmen nicht an die Baustellen, sodass dann am Ende die Kosten doch explodieren? Gibt es da irgendwelche Hinweise, wieso es zu diesen krassen Abweichungen kommen kann?
Naja, zum einen scheint es so zu sein, dass die Systematik, wie diese Kosten und Zukunftslasten berechnet werden, nicht ganz stimmig ist. Da scheint man immer wieder hin und her zu springen und dann kommt man natürlich zu anderen Werten. In der Praxis, was jetzt Bauarbeiten angeht, ein ganz großer Posten natürlich dieser ganzen Investitionen, hat die Bahn in der Regel keinen guten Track Record, was jetzt die Einhaltung von Plänen angeht. Regelmäßig werden Kosten massiv überzogen. Ich meine, das prominenteste Beispiel ist Stuttgart 21. Da sind wir jetzt auch über 10 Milliarden. Ich weiß nicht, wo wir angefangen haben, so bei 4 etwa. Die letzte Erhöhung war nochmal plus 1,8 Milliarden. Und so zieht es sich eigentlich durch. Was angepackt wird, wird in der Regel teurer und oft auch massiv teurer. Es gibt da jetzt auch ein Beispiel, dass die sogenannte Riedbahn, das ist die Bahn zwischen Frankfurt und Mannheim, die ja jetzt groß saniert werden soll, zunächst etwas über, ich sag mal, eine halbe Milliarde Euro kosten sollte. Die Komplettsanierung, jetzt sind wir bei deutlich über einer Milliarde, von jetzt auf gleich. Also da fehlt es an Planung, an Koordination, vielleicht aber auch an Ehrlichkeit. Denn wenn man die Zahlen von vornherein so hoch ansetzen würde, kämen vielleicht Zweifel auf, ob die Projekte wirklich sinnvoll sind.
Es gibt in der Bahn, wie ich von dir gelernt habe, in unseren Gesprächen auch so einen schönen Ausdruck, na schön ist er nicht, aber bedeutsam, vielleicht des qualifizierten Abbruchs. Was steckt denn dahinter eigentlich?
Ja, den benutzt die Bahn selbst, glaube ich, gar nicht so gern.
Ja?
Er ist aber bei Bauunternehmen zu hören, die für die Bahn bauen. Und es ist schon öfter vorgekommen, etwa auf der Strecke, Teilstrecken zwischen Hamburg und Berlin, die vor wenigen Jahren schon einmal erneuert wurden, dass die Bauziele in der Zeit nicht erreicht wurden. Und dann entscheidet man sich eben, wie es im Fachjargon heißt, für den qualifizierten Abbruch. Also einige Wochen bevor die Deadline wirklich abläuft, buddelt man wieder zu, macht es soweit fertig, dass man in Betrieb gehen kann, aber man hat die eigentlichen Ziele nicht erreicht. Und oft ist es so, dass die Öffentlichkeit davon gar nichts erfährt. In dem entsprechenden Beispiel hat die Bahn offiziell davon nichts mitgeteilt, sondern im Gegenteil behauptet, alles sei planvoll fertig geworden. Und das Gegenteil ist der Fall. Sie müssen ja jetzt wieder ran. Das belegt ja auch schon, dass Sie da nicht alles geschafft haben.
Ja, stell ich mir mal vor, wenn das so ein Zahnarzt machen würde, während einer Zahn-OP.
Ja, ein schönes Provisorium, sehr richtig, das vielleicht dann etwas länger halten muss, leider.
Oder wenn wir unsere Beiträge machen, das einfach aufhören mit der Recherche und dann beim Vornamen stoppen. Das ist ja noch das Einfachste. Speziell, wirklich speziell. Hinter dieser Generalsanierung, der starken Sanierung des Schienennetzes für dann jetzt ja mehr als 80 Milliarden Euro stecken ja viele, viele Baustellen. Heißt das eigentlich, dass das mit der Pünktlichkeit noch schwieriger wird? Du hattest genannt die historisch niedrige Zahl, die jetzt erhöht werden soll auf über 80%, glaube ich. Aber wie steht's da mit den Chancen?
Also die Chancen, dass die Pünktlichkeit signifikant steigt, gehen gegen null. Es ist eher ein hohes Risiko, dass wir ja jetzt ab Sommer, Spätsommer, Herbst in ein völliges Schienenchaos versinken. Die Erfahrungen der Vergangenheit belegen ja, ich sagte es ja gerade schon, dass die Bahn es oft dann doch nicht schafft, Baustellen so zu koordinieren, dass die Abläufe funktionieren, dass auch der Ersatzverkehr funktioniert. Und wenn jetzt, wie bei der anstehenden Großsanierung, einzelne Strecken komplett gesperrt werden, muss ja entweder Ersatzverkehr mit Bussen gestellt werden. Das soll für im Nahverkehr dann passieren. Oder es müssen Umleitungen eingerichtet werden auf Nebenstrecken, die dafür gar nicht gedacht sind, die möglicherweise dann auch an ihre Grenzen kommen, kollabieren. Also ich sehe wenig Aussichten. Und das Perfide ist leider auch, dass er ein bisschen einkalkuliert ist. Es gehört ja zum Narrativ der Deutschen Bahn in diesen Tagen, dass es erst schlechter werden muss, bevor es besser werden kann. Ich habe mal in einem Buch über Beraterlügen gelesen, das sei ein ganz typisches Narrativ, an dem man Scharlatane erkennt. Also erst muss es schlechter werden, bevor es besser werden kann. Da sollten alle Alarmglocken schrillen und bei der Bahn sicherlich extra laut.
Mhm. Wir kümmern uns ja hier beim Manager-Magazin ganz wesentlich auch immer darum, was passieren muss, welche Regeln eingehalten werden müssen, damit ein Unternehmen gut geführt wird. Da sind die Personen an der Spitze ganz wesentlich, aber auch die Beziehungen zueinander, also Checks and Balances. Das, was du gerade schilderst, ist ja, wenn man zusammenfassen würde, schon ein eklatantes Missmanagement. Das bleibt aber bislang völlig ohne Sanktion. Sehe ich das richtig?
Es bleibt ohne Sanktion und es fehlt die Instanz, die da kritisch hinschaut. Also der Aufsichtsrat ist es offenkundig nicht. Das Ministerium auch nicht. Wer gerne genau hinschauen würde, wäre der Bundesrechnungshof. Der aber hat erst im vergangenen Jahr festgestellt und öffentlich beklagt, dass die Bahn sich sperrt, sensible Daten preiszugeben. Versteckt sich da etwas hinterm Aktiengesetz. Also der Rechnungshof kann nicht prüfen, wie er möchte. Er hat sich deswegen auch an das Bundesverkehrsministerium gewandt, um Hilfe gebeten. Das Ministerium hat aber dem Rechnungshof nur gesagt, er könne ja klagen, wenn er wolle. Ja, das ist also schon ein sehr trauriger Befund, dass der Rechnungshof, der für sowas wirklich geeignet wäre, nicht zugreifen kann. Und so bleibt die Bahn weitgehend unbehelligt von kritischen Nachfragen.
Der Verkehrsminister Volker Wissing tritt ja mitunter recht schneidig auf und der ist zuständig für die Deutsche Bahn. Wie erklärst du dir das, dass er da so mit sich verfahren lässt? Gibt es dafür Erklärungen?
Ja, man muss schon feststellen, dass der Minister sich sehr schnell hat einfangen lassen. Er ist inzwischen der Meinung, dass er in der Bahnführung exzellente Fachleute hat, deren Urteil er vertrauen kann. Er hat sich auch kritiklos und ohne eigene Ideen der Lesart der Bahn angeschlossen, dass alles Elend nur am Netz und dem schlechten Zustand der Schienen liegt. Also die üblichen Managementfehler, die dann sonst noch alle zu beanstanden wären, spielen gar keine Rolle mehr. Ja, und deswegen fällt der Minister leider als Korrektiv der Bahnführung aus.
Ein gutes Korrektiv in der Marktwirtschaft ist ja für gewöhnlich die Konkurrenz, ne? Die belebt das Geschäft, legt Schwächen offen. Wie ist es denn hier? Ich ahne es, aber es gibt einen Konkurrenten, einen tapferen Flixtrain. Aber gibt es hier die Möglichkeit, seitens konkurrierender Unternehmen ja tatsächlich diese Schwächen offenzulegen und für Besserung zu sorgen?
Ja, nur sehr bedingt. Also die Deutsche Bahn ist doch in weiten Teilen Monopolist. Im Fernverkehr hat sie weit über 90% Marktanteil. Der Flixtrain ist sicherlich eine schöne Alternative, aber im Gesamtmaßstab noch relativ unbedeutend. Ob er mal bedeutender werden kann, ist schwer zu hoffen. Aber noch ist es so, dass die Deutsche Bahn dort weithin die einzige Kraft ist, die das die Mittel auch aufbringen kann, um die teuren Züge zu beschaffen und entsprechend den Markt besetzt. Im Nahverkehr, na, da ist etwas mehr Wettbewerb, wobei auch da festzustellen ist, dass nur die Bahn dank ihrer tiefen Taschen, der Staat zahlt es ja, auf Dauer bestehen kann und sich einzelne Privatbahnen wieder zurückziehen. Im Güterverkehr ist es einigermaßen gut gelaufen. Dort sieht man auch, was passiert, wenn man die Warenverhältnisse offenlegt. Also im Güterverkehr haben die privaten Anbieter inzwischen 60% des Marktes übernommen, Tendenz steigend. Sie nutzen einfach aus, dass die Cargobahn der DB, genannt auch DB Cargo, schwach ist und immer mehr Markt hergeben muss, weil sie einfach mit der Effizienz der Privaten nicht mithalten kann. Das ist ein schönes Beispiel und ich glaube, da müssen wir auch ansetzen. Kein Unternehmen ist wirklich fit, kein Sportler ist fit ohne Konkurrenz. Wenn ich den besten 100-Meter-Läufer allein auf die Strecke schicke, wird er nicht seinen Weltrekord auch nur annähernd erreichen. Er braucht Gegner und das ist ein gesundes Prinzip, das wir seit vielen Jahren haben und sehr bewährt. Und wir sollten auch bei der Bahn dahin allmählich uns bewegen.
Das ist sowieso wichtig. Das ist bei der Deutschen Bahn wichtig, weil sie so teuer ist. Aber wenn wir den Blick noch stärker weiten, eben weil sie eine so zentrale Rolle spielt für die für einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Wirtschaft, wie man sicherlich sagen kann, eine funktionierende Wirtschaft braucht einfach exzellente Infrastruktur. Dein letzter Punkt, Ansätze, wie es besser laufen könnte. Bei der DB Cargo hast du gesagt, da bewegt sich was. Siehst du auch in den anderen Geschäftsfeldern der Deutschen Bahn, Personenverkehr, Schienennetz, Ansätze, wie es besser laufen könnte?
Naja, wie es besser laufen könnte, du hast es ja angesprochen. Ich glaube schon, dass man mehr Marktelemente zulassen muss. Und dazu wäre der erste Schritt der allerwichtigste, die Trennung zwischen den Bereichen, die tatsächlich im Markt und Wettbewerb stehen sollen, und denen, die Daseinsvorsorge sind. Also konkret, die Fahrbetriebe müssen getrennt werden vom Netz und das Netz gehört unter eine neutrale Verwaltung. Das war ja auch mal politisch angedacht, ist aber völlig zerrieben worden durch Bahnlobbyismus. Wir haben jetzt eine InfraGo, heißt die Gesellschaft, eine Infrastrukturgesellschaft, die der Satzung nach angeblich dem Gemeinwohl verpflichtet ist, tatsächlich aber weiter 100% der Deutschen Bahn gehört und somit nicht unabhängig. Wenn wir ein unabhängiges Netz haben, das sachlich fundiert, kosten-nutzen-orientiert verwaltet wird, dann hätten wir die Möglichkeit, daneben einen blühenden Bahnsektor aufzubauen. Und das würde vor allen Dingen im ersten Angang fast gar nichts kosten, ein paar Verwaltungsakte und wir hätten's. Und wir könnten uns möglicherweise auch die vielen Enttäuschungen, die jetzt kommen, mit milliardenschweren Investitionen in Bauarbeiten von fragwürdigem Wert ersparen.
Michael, ich habe wieder eine ganze Menge gelernt heute Morgen. Ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, warum die Deutsche Bahn so sehr im Missmanagement verharrt und wie es in anderen Unternehmen ausschaut mit Kontrolle und der Leistungsfähigkeit der Vorstände, dann empfehle ich Ihnen ein Abo des Manager-Magazins, das alles inklusive, sei es digital, sei es in Print. Sie finden sämtliche Angebote bei uns in der App oder auch in den Shownotes. Für heute bedanken sich ganz herzlich bei Ihnen Michael Machatschke, Sven Bergmann, Felix Klein, die diese Folge für Sie produziert haben, und ich natürlich. Wir alle freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.